Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Johannes der Täufer und Jesus haben eine viel engere Verbindung, als wir vielleicht meinen könnten. Und die enge Verbindung zueinander kommt im ersten Vers aus dem heutigen Evangelium ein wenig zum Ausdruck, wo Markus schreibt, dass genau in dem Moment, wo Johannes der Täufer ausgeliefert, überliefert wird, mit Jesus mit seiner öffentlichen Verkündigung, mit seinen öffentlichen Wirken beginnt. Beide stehen nicht nur in einem Verwandtschaftsverhältnis zueinander, beide geben nicht nur Zeugnis füreinander, Johannes für Jesus und Jesus auch für Johannes. Johannes für Jesus, indem er sagt: Nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu schnüren, die Sandalen von den Schuhen zu lösen, die Sandalen von den Füßen zu lösen. Und Jesus, indem er Zeugnis vor Johannes gibt, ein ganz großes Zeugnis, dass Jesus sogar sagt: Unter allen von einer Frau Geborenen trat kein Größerer auf als Johannes der Täufer. In Johannes schwingt schon etwas von der Sendung Jesu selbst mit. Und eben gerade in diesem Wort überliefern, ausliefern, übergeben, kommt etwas zum Ausdruck davon. So wie Johannes ausgeliefert, überliefert wird, so wird Jesus später ausgeliefert und überliefert. Beide geben ihr Leben hin. Und nicht nur im Sterben sind sie sich ähnlich, sondern auch in der Einsamkeit natürlich, in die Johannes eintritt im Kerker, in die Jesus eintritt am Kreuz, verlassen von den Jüngern, und auch in der Nacht, in die Johannes eintritt im Kerker, wo er seine Jünger zu Jesus schickt und fragen lässt: Bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und ich würde sagen, in diesem Wort schwingt schon etwas von der tiefen Nacht des Kreuzes mit, wo Jesus zum Vater schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die kleine heilige Therese von Lisieux sagte schöne Worte oder hat den schönen Gedanken, dass sie sagt, dass wir im Himmel keiner Gleichgültigkeit begegnen werden, dass einer ehrfurchtsvoll vor dem anderen stehen wird, weil es oft so ist, dass gerade ein großer Mensch, eine ganz große Sendung, ein ganz großer Heiliger, sich dem Gebet eines ganz kleinen, unscheinbaren Menschen verdankt. Seine Sendung, seine Kraft, seine Stärke dem Gebet eines anderen verdankt, der im Hintergrund steht. Im Hintergrund von der Sendung Jesu steht auch das Zeugnis Johannes des Täufers. Und für Jesus ist dieses Zeugnis von großer Bedeutung. Wir stellen uns Jesus oft vor als den Überflieger. Er ist ganz Gott, er ist wahrer Gott. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er zugleich auch wahrer Mensch ist und dass er als Mensch auch Mitmenschen an seiner Seite braucht. Nicht nur die Jünger, sondern auch Johannes der Täufer, der in seinem Sterben Jesus vorausgeht, nicht nur im Zeugnis, nicht nur im Leben Vorläufer des Herrn ist, sondern auch im Sterben Vorläufer des Herrn ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Johannes stirbt, um Zeugnis zu geben für die Unauflöslichkeit der Ehe. Deswegen ist er ja in den Kerker gekommen, deswegen ist er ja geköpft worden, enthauptet worden. weil er zu Herodes gesagt hatte, es ist nicht recht, es war nicht recht, dass du dann die Frau deines Bruders Philippus zur Frau genommen hast. Er gibt Zeugnis von der Unauflöslichkeit der Ehe und jede Ehe ist zugleich Zeugnis für die Unauflöslichkeit des Bundes, den Gott mit dem Menschen stiften möchte. Johannes gibt Zeugnis für den Bund, letztendlich für den Bund Gottes mit den Menschen. Und das, wofür Johannes der Täufer Zeugnis gibt, bestätigt und besiegelt Jesus in seinem Sterben am Kreuz. Er sagt, ja, meine Liebe ist ungebrochen zur Menschheit, selbst dann, wenn es für mich den Tod am Kreuz bedeuten würde. Und gerade in seinem Tod, in seinem Blut, ist der neue und ewige Bund begründet. Und das ist genau wiederum die Fülle der Zeit, die Jesus hier dann verkündet, als Johannes ausgeliefert wird, wo schon sein eigenes Ausgeliefertwerden mit anklingt, da beginnt Jesus zu verkünden, die Zeit ist erfüllt. Die Fülle der Zeit ist gekommen, die Zeit ist da erfüllt, wo Gott und Mensch wieder zueinander gefunden haben, wo diese unselige Trennung, die der Mensch im Sündenfall verursacht hat, wieder aufgehoben ist in Christus. Die Zeit ist erfüllt nur in Christus. Er gibt der Zeit und dem Leben des Menschen überhaupt seinen tiefsten Sinn und seine tiefste Bedeutung. Alles wäre sinnlos ohne ihn. Alles würde im Tod enden ohne ihn. Er gibt der Zeit, er gibt dem Leben seinen tiefsten Sinn und seine tiefste Bedeutung. Die Zeit ist erfüllt, so sagt es Jesus. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes, wir können auch übersetzen, die Königsherrschaft des Himmels beginnt anzubrechen und sie bricht an in der Person Jesu Christi. Die Kirchenväter haben ihn, Jesus, als die Autobasileia Gottes, als das Reich Gottes in Person bezeichnet. In ihm selber ist das Reich Gottes auf diese Welt gekommen. In ihm beginnt dieses Reich sich auszubreiten auf dieser Welt. Und deshalb, sagt Jesus, sind zwei Dinge notwendig, damit das Reich Gottes bei uns ankommen kann, damit seine Herrschaft auch in uns anbrechen kann. Zwei Dinge: kehrt um und glaubt. Und auch damit greift er wieder die Verkündigung des Täufers auf und führt die Verkündigung des Täufers weiter. Johannes der Täufer hatte verkündet, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Jesus verkündet, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und er fügt noch hinzu und glaubt an das Evangelium. Kehrt um und glaubt an das Evangelium oder vertraut auf das Evangelium. Kehrt um, es ist viel über dieses Wort Metanoeite im Griechischen nachgedacht worden, was es bedeutet, was es alles heißen kann. Umkehren, umdenken, erneuert euren Geist und Sinn. Das sagt der heilige Paulus, das entspricht diesem Wort der Umkehr. Erneuert euer Geist und Sinn. Wir sollen neu werden, eine Neuschöpfung in Christus werden. Kehrt um, denkt um, erneuert euer Denken von Christus her. Lernt so zu denken und die Dinge so zu sehen, wie er sie sieht. Und es ist auch übersetzt worden, dieses kehrt um oder denkt um, erneuert euren Geist und Sinn mit dem Wort bereut. Bereut und glaubt. Bereut das, was ungut war in eurem Leben und zieht den neuen Menschen an, zieht Christus als den neuen Menschen an, wie es dann wiederum der heilige Paulus sagt. Die Umkehr, wie sie auch in der Lesung ja angeklungen ist, das neue Denken in der Lesung, in der ersten Lesung durch der Prophet Jona, der die Umkehr verkünden soll, und dann in der zweiten Lesung das Wort des heiligen Paulus, die Zeit ist kurz, wir stehen in der Fülle der Zeit, es kommt jetzt darauf an, mit Christus zu denken, zu handeln, zu fühlen, zu empfinden. Kehrt um und glaubt nicht an irgendetwas, sondern an das Evangelium. Glaubt, und auch hier ist Jesus Christus selber, seine Person ist das Evangelium, die Frohbotschaft Gottes an diese Welt. Das Evangelium ist nicht nur das, was er mit seinen Lippen verkündet, sondern dass er wirkt durch sein Leben. Das Evangelium ist letztendlich seine Lebenshingabe aus Liebe an uns. Vertraut auf das Evangelium, können wir übersetzen. Vertraut auf das Werk der Erlösung. Und es ist das große Wort, mit dem Markus das öffentliche Wirken des Herrn beginnt. Es gibt in allen Evangelien so etwas, am Beginn so etwas wie ein ganz feierlicher Fanfarenstoß, mit dem Jesus sein öffentliches Wirken beginnt. Mit dem Matthäus-Evangelium ist es die Bergpredigt und vor allem die Seligpreisungen. Im Lukas-Evangelium ist es die Verkündigung des Herrn in der Synagoge in Nazareth, wo er das Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja vorliest: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesandt, er hat mich gesalbt, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden, den Gefangenen die Freiheit, den Blinden das Augenlicht, den Traumatisierten, den Verwundeten die Heilung. Ein feierlicher Fanfarenstoß, mit dem Jesus sein öffentliches Wirken beginnt, ist im Johannesevangelium. Die Hochzeit zu Kana, so begann Jesus, so bezeugte Jesus seine Herrlichkeit in diesem ersten Zeichen, dass er dort wirkte. Und überall, auch bei Markus, kommt zum Ausdruck, dass mit Jesus das Reich Gottes anbricht, dass er die Schöpfung wandelt, Wasser in Wein wandelt, dass er Heilung bringt. Auch das kommt ganz klar im Markus-Evangelium zum Ausdruck. Zum einen das Reich Gottes, das anbricht, indem er die Jünger sammelt, das anbricht in der Kirche. Das Reich Gottes, das anbricht, Jesus beginnt nämlich dann unmittelbar zu wirken, indem er Dämonen austreibt und indem er Kranke heilt. Er heilt, so haben wir es immer wieder gebetet in der Weihnachtszeit, in der Präfation von der Weihnachtszeit. In ihm ist die ganze Schöpfung erneuert. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung. Er richtet auf, was da niederliegt, und er führt den verlorenen Mensch ins Reich des Vaters, ins Reich deines Friedens. In Christus beginnt das Werk der Erneuerung der Welt und der Schöpfung. Und deshalb beruft er die ersten Jünger. Er beruft sie, so heißt es dann später im Markus-Evangelium, dass sie mit ihm seien und dass er sie sende. Dass er sie sende, zu verkündigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Das ist die Sendung der Kirche in dieser Welt. Zu verkündigen, das Evangelium, die frohe Botschaft, und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. In der Kirche soll das Reich Gottes anbrechen. Das Konzil sagt, sie ist Keim und Anfang des Reiches Gottes auf Erden. Und durch ihr Wirken hindurch soll sich dieses Reich ausbreiten, auch in unseren Herzen.